Ich bin der langen Steinbacher Höhe, Bruder, den verschiedenen Brüdern, ganz besonders dankbar, dass diese Freizeit gemacht wurde, weil das ganz wichtig ist. Ich kenne nichts, was in einer christlichen Gemeinde so heute in Alarm versetzt und auch in Bewegung versetzt, wie das wache Verfolgen dessen, was Gott in der Weltmission tut. Es ist ja auch gleichzeitig ein Zeichen, dass dort, wo kein Interesse für die Mission ist, auch sehr viel abstirbt. Sie können viele Blätter beziehen. Und es ist ja heute eine Tragik, dass die Missionsblätter immer größer werden im Format, immer dicker. Ich muss Ihnen sagen, ich schmeiße die meisten auch gleich ungelesen Papierkorb, weil man prüft mal, ist was drin von den großen Taten Jesu heute. Das muss so sein wie in der Apostelgeschichte, was Jesus tut, was er wirkt, wo etwas geschieht und was getan wird in aller Welt zum Bau des Reiches Gottes. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir sicher noch unsere Schrecken bekommen werden. Es war mir neulich interessant, dass selbst der für die Sicherheit der Bundesrepublik Verantwortliche gesagt hat, man müsse fest damit rechnen, dass auf deutschem Boden schwerste Terrorakte noch passieren. Also dass in unserer Zeit große Schrecken sich verbreiten können. Und doch möchte ich immer wieder sagen, für uns Christen sind die Schrecken nicht das Thema. Jesus hat davon gesprochen, von Katastrophen, von Kriegen, von Spaltungen in der Gemeinde und von allen Nöten. Aber das Interessanteste ist der Bau des Reiches Gottes. Interessant, dass in diesen Tagen noch einmal das kommt. Wir waren Schüler, 16 Jahre alt, da kam eine liebe Schwester aus Norddeutschland und erzählte von einem Evangelisten, der gesagt habe, die Zeit der Evangelisation sei vorbei. Das hat mich interessiert, weil ich mein Herz immer dort hatte bei der Evangelisation. Und ich habe mir gedacht, wie wird das werden? Und vielleicht hat er gerade alles sehr pessimistisch gesehen, aber es war nicht so. Gott hat noch einmal eine große Zeit geschenkt und ich möchte heute Abend davon erzählen, eine Zeit, wie sie vor dem in der ganzen Geschichte noch nie war. Eine solche Offenheit, wie wir sie gegenwärtig haben, ist außergewöhnlich. Und zu gleicher Zeit haben wir eine ganz schlimme Lähmung innerhalb der Gemeinde. Ich war nämlich auf einem Vortrag in einer frommen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb und wir sprachen über Islam und Bekehrungen von Moslems zum Christentum. Da hat sich hinten eine Frau empört gemeldet und hat gesagt, warum wollt ihr denn den Moslem zum Christen machen? Ist doch gar nicht nötig. Da bin ich erschrocken, welche Verwirrung heute eigentlich herrscht in unseren Kreisen. Und deshalb heute zunächst die Bibelarbeit, was kann Mission der Welt überhaupt bieten? Was kann Mission der Welt überhaupt bieten? Normalerweise kommt Mission für viele unserer Mitchristen nur vor im Zusammenhang mit Sammlungen, mit Geldspenden und viele verstehen Mission als etwas Weitergeben von dem Überfluss, den wir haben. Angesichts der Nöte der Welt, geben Sie 35 Mark, dann können Sie ein Kind retten von dem Tode. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, diese Anzeige, oder was man da immer lesen kann. Es wird meist mit Geld verbunden. Wenn Sie ins Neue Testament hineinsehen, hat Mission überhaupt nichts mit Geld zu tun gehabt und nicht mit der Lieferung von materiellen Gütern. Es gab dort auch Speisungsaktionen, aber es war nie die Mission, zu der Jesus seine Apostel gesandt hat. Sondern Mission war das Weitergeben des Evangeliums, der frohen Botschaft, von Jesus Christus, das war Mission. Und Menschen zu Jüngern Jesu machen, die Gottesherrschaft aufzurichten im Leben von Menschen durch Bekehrung und Neugeburt. Das ist das Aufregende. Und es sammelt sich alles um Mission, wenn man recht deutlich sagt, um was es uns geht. Es geht um die Bekehrung von Menschen. Wenn Sie das Wort erwähnen, dann rücken schon gleich eine ganze Reihe von Missionsinteressierten ab und sagen, nein, Bekehrung wollen wir natürlich nicht, wir sind für Dialog. Mission geht es darum, dass Jesus den eigenen Herrschaftsbereich meines Lebens durchbricht und König im Leben von Menschen wird. Jetzt lese ich zunächst aus dem Kolosserbrief. Wir gehen da einfach mal Kolosser 1, Vers 15, fangen wir an, machen dann morgen und übermorgen weiter. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch Jesus und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, er sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Mission war immer ein ganz armseliges Unternehmen. Natürlich gibt es auch reiche Missionswerke, aber die haben meist ihre Sendung und ihren Auftrag verloren. Mission, wo sie wirklich gesegnet war, war ein ganz armes Unternehmen. Graf Zinzendorf, der ist ja zur Mission gekommen, weil er am Esstisch von August Hermann Franke saß, als er in die Schule in Halle ging. Und dort am Esstisch wurde natürlich berichtet, wie einer der ersten Missionare, die aus Deutschland überhaupt ausgesandt wurden, der Bartholomäus Ziegenbalg in Indien lebte. Und die Berichte haben den jungen Burschen angesteckt. Und so ist der Zinzendorf von Kindheit auf schon wach geworden für die Mission. Dann sagen sie, er war ja ein Reichsgraf und seine Oma war begütert und reich und sein Vater war preußischer Generalfeldmarschall, der war sicher wohlhabend. Die Mission hat er so arm begonnen, dass er seinen Missionsboten kein Geld mitgeben konnte. Das war schon ein Wunder, wie die Schiffspassage überhaupt bezahlen konnten. Und als sie in Holland übernachtet haben, bis das Schiff abging, haben sie dort bei Leuten, die so ein Privatquartier angeboten, gefragt, ob sie vielleicht so nett wären, sie kostenlos aufzunehmen. Sie müssen mal die Tagebuchnotizen dieser ersten Missionare lesen. Die wurden mit einem Fußtritt hinausgeschmissen. Die haben gebetet, Herr, zeig uns eine offene Tür, und der Herr hat ihnen keine gezeigt. Die haben auf dem Deich schließlich im Freien übernachtet und gefroren, gezittert und gebibbert, weil sie keine Unterkunft fanden. Und der Herr hat zugelassen, so arm hat die Mission begonnen. Und wenn man die ganzen Berichte immer wieder liest, wo später die großen Aufbrüche kamen, das waren menschlich gesehen ein armes Unternehmen. Es war gar nichts da, nicht ein Minimum von Geld. Sie waren wirklich elend, wie es darum ging beim Zinzendorf, dass er Missionare nach Labrador schickt, in die ganz kalten Regionen mit dem Eis, hat einer seiner Leute gesagt, wenn ihr mir wenigstens Schuhe kauft, barfuß kann ich nicht gehen. Es war die ganze Bitte noch, wenigstens Schuhe, dass ich im Eis, im Schnee mich bewegen kann. Von irgendwelcher Absicherung, wie wir es heute haben, sozialer Absicherung, Versorgung, Unterstützung, was ist das heute ganz anders geworden, dass man einen Rettungsflug hat, wenn irgendwo jemand in Not und in Gefahr ist, war überhaupt nicht dran zu denken, sondern da war es auf einmal klar, was können Missionsboten überhaupt der Welt bieten? Wir leben heute in dem reichsten Land der Welt, Deutschland, mit der besten sozialen Versorgung. Und darum ist bei uns in allen Kirchengemeinden und allen Gruppen, wo wir herkommen, immer der Gedanke da, Mission, wir müssen den Leuten materiell helfen. Nun müssen wir das, aber das hat mit Mission nichts zu tun. Natürlich müssen wir materiell helfen, das ist eine Bürgerpflicht. Doch ganz klar, wenn jemand vor Ihnen auf der Straße stürzt, müssen Sie auch helfen. Wenn Sie wissen, dass Menschen hungern und Sie haben Geld, warum helfen Sie nicht? Das ist doch klar. Und ich freue mich auch, dass es gute humanitäre Hilfe gibt in unserer Welt. Und wir freuen uns auch, dass es ein Rotes Kreuz gibt und viele Aktionen. Welthungerhilfe und was alles geschieht. Wir wollen fragen, was ist der Auftrag, zu dem uns Jesus gesandt hat? Was haben wir der Welt überhaupt zu bieten? Und das wird erst deutlich, wenn man aus der Armut kommt. Ich habe meine große Freude jetzt erlebt. Im letzten Jahr hat mich eine Mitarbeiterin nach Ecuador eingeladen. Und die dortigen Gemeinden haben den Wunsch gehabt, Mission zu treiben. Und sie haben um einige Vorträge gebeten in Puerto Viejo. Und da kamen eine ganze Reihe auch von den Indianervölkern dazu. Ich habe mich gewundert. Sauber angezogen. Erstklassig, picobello und mit so einem langen Zopf und so einem Böllerhut. Die richtigen Indianervölker, die gesagt haben, wir wollen uns an der Weltmission beteiligen. Was ist denn das? Die Indianer haben ja kein Geld. Die haben keine Konten. Was wollen wir der Welt bieten? Und die haben diese Gemeinden von Ecuador einen ersten Missionar ausgesandt nach Nordmosambik, wo das Evangelium noch nicht gepredigt ist. Es geht um die Predigt des Evangeliums von Jesus, um die gute Nachricht. Das müssen alle Menschen wissen. Noch einmal zurückzugehen an die Anfänge der Mission. Ich habe von Zinzendorf erzählt, wie armselig das war. Die größte evangelische Kirche in Kenia, in Ostafrika, geht zurück auf einen Amerikaner, Peter Cameron Scott. Der ist mit jungen Jahren in den Kongo, so heißt er heute Zaire, Kongo gefahren und wollte seinen Bruder, der in der Mission war, besuchen. Und als er ankam, konnte er gerade noch in Sarg zimmern und seinen Bruder beerdigen. Und er ist als ein gebrochener Mann zurückgekommen und ist dann noch einmal hinausgegangen, hat Freunde um sich geschart und ist nach, es war um die Jahrhundertwende, um 1900, nach ins heutige Kenia gegangen. Doch amerikanische Konsul hat ihn strikt verboten, irgendwelche Missionsarbeit zu treiben. War immer so. Kolonialregierungen waren immer gegen Mission und striktes Verbot. 14 Monate hatte Peter Cameron Scott Zeit. Und er ist tausende von Kilometern gelaufen. Er konnte die Sprache noch nicht richtig, seine Füße waren geschwollen, die Insekten haben ihn schreckliche Krankheiten gebracht. Und dann ist er gestorben, hat Gott heimgerufen, nach 14 Monaten. 3 Jahre später war von den ersten 15 keiner mehr da auf dem Missionsfeld. Aber der Peter Cameron Scott hat in sein Tagebuch geschrieben, wir können doch nicht den Völkern in der Finsternis das Licht des Lebens vorenthalten. Und das fehlt unserer Zeit heute, unseren Gemeinden. Und darum habe ich gesagt, es sammelt sich in der Mission der Kreis derer, die es ernst meinen, denen Jesus so wichtig ist und an wichtigster Stelle steht. Wir müssen doch unseren Menschen heute in Deutschland, in Europa, übrigens Deutschland und Europa sind die dunkelsten Teile der Welt. Da kommen wir heute Abend nochmal drauf. Die finstersten Teile der Welt. Wir können doch unseren Mitbewohner, Mitbürgern das doch nicht verschweigen, wie Jesus einzig das Licht der Welt ist. Das Licht der Welt ist. Das hat diese Menschen getrieben, und bloß, dass sie es wissen, da ist die Afrika-Inlandkirche draus entstanden. Der kenianische Präsident Arap Moi gehört auch zu dieser Kirche und besucht ja jeden Sonntag den Gottesdienst. Und das ist eine Kirche, die auch im Südsudan und in Kongo und in Tansania und überall ihre Gemeinden hat, erstaunlich lebendige Bibelgemeinden mit ganz großer Ausstrahlung, und haben in Kenia ungeheuer viel Menschen zu Jesus geführt. Wir können doch den Menschen nicht das Licht des Lebens vorenthalten. Jetzt mal, erster Punkt, ich habe 3 Punkte. Es gibt kein anderes Heil. Also diese Frage ist ja auch wieder in unserer Christenheit sehr umstritten. Wir müssen darüber einfach mal reden. Kein anderes Heil. Kein anderes Heil. Dieser Tag einen Anruf bekommen aus einem schwäbischen Ort mit großer pietistischer Tradition. Da hat der Sohn eines Pietisten gepredigt. Ich nenne jetzt einfach den Namen, Orte nicht, um niemand weh zu tun. Der Vater ist ein treuer Missionsfreund, aber der Sohn hat natürlich im Studium viel abgelegt. Und wissen Sie, über was der gepredigt hat? Über das Haus Abrahams. Wissen Sie, was das ist? Das werden Sie in Ihren Predigten auch bald hören, wenn Sie einen liberalen Prediger haben. Das Haus Abrahams heißt, lasst uns mit den verschiedenen Weltreligionen, Juden und Moslems und Christen, zusammen das Haus bauen. Und das war ein Mann aus dem Baufach, der mir angerufen hat. Und dann hat er gleich gesagt, aber wenn wir das Haus Abrahams bauen, Moslems wollen doch von Jesus nichts wissen. Er hat genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Der springende Punkt kann doch gar nicht drin sein, weil uns Jesus alles ist. Brauche ich gar nicht lange drüber diskutieren, weil das die Not ist. Moslems haben einen fanatischen Hass gegen den Jesusnamen. Gegen den Jesusnamen, der Licht und Heil der Welt ist, weil sie spüren, dass an Jesus sich alles scheidet. Dass Theologen Jesus zu einem normalen Menschen gemacht haben und da einfach besagen, das war so ein, irgendwo uns ein Idol, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr reden, sondern dass an Jesus sich alles scheidet. Der große Widerstand und der große Hass, der gegenwärtig auch in der Moslemwelt tobt, in Afghanistan, nicht nur bei den Al-Qaida, oder in Indonesien, wo 1000 Kirchen niedergebrannt wurden und viele Christenhäuser angezündet wurden, in Nordnigeria, wo wieder in der letzten Zeit so viele Kirchen angezündet wurden, geht es immer um den Jesusnamen. Wenn Sie das wegnehmen, Moslems haben nichts gegen Weihrauch, haben nichts gegen Talere und nichts gegen Kirchen, die schätzen das sogar. Ehrwürdige Kirchenbauten. Aber die Verkündigung des Jesusnamens löst Widerstand aus. Und darum habe ich den Abschnitt genommen, wo so klar von Paulus gesagt wird, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ist uns wieder bewusst, was wir in Jesus haben. In der Beschäftigung mit der Mission wird uns Jesus immer größer. Und zwar in der Begegnung mit den anderen Religionen wird uns Jesus immer größer. Und ich bitte immer wieder die Missionare, wenn sie ihre Briefe schreiben, dann sagen die, und wir wissen gar nicht, was wir in unseren Briefen schreiben sollen daheim, uns geht der Stoff auf, das kann doch gar nicht sein. Ja, wir erleben gar keine Siege, man braucht keine Siegesberichte schreiben, sondern ihr sollt einfach erzählen, wie der Kampf um Jesus tobt. Auch um den Widerstand, wie Leute abfallen vom Glauben. Erzähl doch, wie das oft auch Kämpfe sind um Jesus in der Verkündigung, in der Gemeinde, wie ihr ringt darum, dass ihr Zeugen Jesu Christi seid. Also das einzige Heil ist nicht, dass Kinder Schulunterricht haben und dass Kinder zu essen haben und eine medizinische Versorgung da drinnen Welt. Das kommt später, das kommen wir heute auch noch drauf. Sondern das Erste ist, dass sie von Jesus, dem Heiland, hören. Die Not in der Welt erdrückt einen ja. Wenn man die Bilder im Fernsehen sieht, ist man ja aufgewühlt und sagt, Mensch, da muss ich helfen. Aber das geht doch nicht auf Kosten der Verkündigung des Evangeliums, ihr sollt Zeugen Jesu sein. Das Ebenbild Gottes, was ist Jesus? In ihm kommt die ganze Herrlichkeit Gottes in diese Welt. Jesus ist nicht nur ein Bild wie ein Foto, sondern Jesus ist die Gegenwart des ewigen, unsichtbaren Gottes in unserer Welt. Das ist ein großes Thema. Gustav Warneck hat ein Buch geschrieben, die Lebenskraft des Evangeliums, ist leider bei vielen nicht bekannt, aber bei Missionsleuten sehr geschätzt. Da beschreibt er, wie im Heidentum und in den Religionen ein Hunger nach Jesus da ist. Denn in allen Religionen, auch im Geisterglauben, kommen die Menschen nie zum Finden der Wahrheit. Also lass ich mir einfach erzählen, ich denke, dann können wir es am leichtesten verstehen, was uns heute am meisten beschäftigt. Aber die Moslems, die beten doch so eifrig und die sind so streng bei der Sache und wenn die ihre Wallfahrten machen. Für mich war eine Reise nach Pakistan in die christlichen Gemeinden dort ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis. Ich habe das in keinem Land so erlebt wie bisher in Pakistan, wo es, das ist ein Moslemland, mit strenger Überzeugung. Und da habe ich mit ganz vielen ehemaligen Moslems gesprochen. Und einfach diese Berichte, die waren für mich schockierend, wie die gesagt haben, wisst ihr, was das für ein furchtbares Gefängnis ist, in dem sich Menschen bewegen? Sag ich, ja, aber wenn die beten, dann sagen die, das ist eine reine Angst. Wenn ein Moslem nur einmal mit den Gedanken beim Beten abschweift, ist sein ganzes Beten nutzlos. Dann sag ich, aber die Moslems leben doch nicht so unmoralisch wie unsere westliche Gesellschaft. Dann sag ich, du hättest du eine Ahnung, ich könnte dich hier durch Islamabad und durch Peshawar führen und dir sagen, es ist alles noch viel schlimmer. Das ist bloß eine Heuchelei, weil das Gesetz drängt ja, wir kennen das ja bei der gesetzlichen Frömmigkeit, drängt das alles in die Form und aus dem Herzen heraus. Du siehst das völlig falsch. Wir haben es doch erlebt. Wir haben nie erlebt die Freude der Vergebung. Wir haben nie erlebt, dass wir zu Allah, zu Gott ein Liebesverhältnis haben dürfen. Wir konnten nie Vater sagen. Wir haben nie Heilsgewissheit gekannt. War völlig unmöglich. Und da sagt es ein dringendes, eine wichtige Pflicht für jeden, dass ihr das ihm bezeugt. Vor ein paar Wochen war das Missionsfest der Südosteuropa-Mission in Siegen. Und ich lausche da immer. Ich habe Ihnen gesagt, viele Missionsblätter kann man wegschmeißen, steht eh nicht viel drin, als dass neue Verwaltungshäuser gebaut werden oder neue Spendensammlungen. Und man soll den Euro genauer umrechnen, wenn man seine Spenden macht. Und lauter solche Ratschläge, die reden immer vom Mammon statt vom Reich Gottes. Und dann hat mich interessiert, da waren Türken. Es gibt doch kaum Jesus Jünger unter dem Volk der Türken. Es gibt da Assyrer, Armenier und so weiter, aber richtige Türken. Ich glaube, vor 20 Jahren gab es überhaupt erst 200 gläubige Christen unter dem Volk der Türken, der volksmäßigen Turkvölker. Und dann haben die erzählt, wie das für sie war, wie sie zu Jesus kamen. Und dann haben sie auf einmal gesagt, ich habe mich ganz schuldig gefühlt, ich wohne jetzt in einem Stadtteil, wo 60% Ausländer sind und auch vorher haben viele Türken um mich herum gewohnt. Ich habe gesagt, du wirst schuldig, wenn du nicht deinen Türken um dich her ganz simpel und einfach mit einfachen Worten in Liebe ihm erzählst, was dir Jesus bedeutet. Du machst sie neugierig, du machst sie glüstig, du machst sie interessiert dafür. Gar nicht bombardieren mit einer Menge von Büchern, das ist einfach sagen, welche Freude das für sie bedeutet, wie das für sie ihr Glaubensleben wirklich eine Erquickung ist und wie sie in Jesus die ganze Gegenwart Gottes haben und heute in dieser Welt trotz allem Leid und Schweren, was sie zu tragen haben, schon im Himmel leben, weil Jesus da ist, wie sie mit ihm reden können im Gebet, wie unkompliziert das für sie ist, wie natürlich und wie echt sie das erleben dürfen. Jetzt müsste ich zu den Türken das noch hinzufügen, dass natürlich allein in der Türkei die Zahl der Christen sich verzehnfacht haben in den letzten 20 Jahren. Denken Sie, wenn es bei uns so ein Wachstum wäre, verzehnfacht. Und die haben so ein fröhliches Jesuszeugnis. Ich freue mich aber auch, dass Türken bei uns zum Glauben kommen und in Izmir traf ich einen Pastor, der ist in Nagold in der Teestube vom CVDM zu Jesus gekommen. Und der ist heute Pastor in Izmir und hat ein ganz tolles Verhältnis mit dem Oberbürgermeister und die geben dort ein fröhliches, offenes Zeugnis. Der Oberbürgermeister hat jetzt eingeladen, an der Universität wolle er regelmäßig, dass Vorlesungen über den christlichen Glauben gehalten werden. Der Oberbürgermeister hat dafür gesorgt und hat gesagt, das müssen unsere Moslems wissen. Seine Offenheit da. Es kommen auch viele Moslems in die geöffneten Kirchen, es sind leider sehr wenig geöffnet durch die Schikane, auch der radikalen Moslems in der Türkei. Aber dass wir es erwähnen, der Hunger nach Jesus ist da, das Heil ist Jesus allein. Jetzt gehen Sie mal durch unsere evangelischen Kirchen in unserem Land, ob das noch klar verkündigt wird. Jetzt wollen wir uns nicht aufregen, wir reden nicht zum Fenster raus, sondern wir wollen uns an der Nase packen und sagen, sind wir solche Leute, die mit Jesus als dem Heil so leben? Jesus ist das Ebenbild Gottes, in dem die ganze Herrlichkeit Gottes in unserer Welt kommt. Da kann man Gott erkennen. Durch Jesus haben wir Gott. Natürlich eine Not. Ich erinnere mich noch dran, wie das oft war, eine Diskussion auch unter Kollegen, darf man zu Jesus überhaupt beten, haben die gefragt. Ja, natürlich, Maranatha, komm bald, Herr Jesus, steht jetzt in der Bibel drin, wenn es der Paulus so sagt. Weil Jesus für uns die Tür zum Vater ist, zum Vaterherzen, wir ihn anrufen können. Ja, aber die anderen Religionen. Ein Heft eines kirchlichen Missionswerks in dieser Tage hat einen buddhistischen Priester vorne drauf zum Bild für das Gespräch einer Konferenz, das stattfindet, miteinander. Die Konferenz, die in Japan stattfindet, um sich gegenseitig zu erkennen, was alles da ist. Jetzt ist es immer schwierig, willst du denen absprechen? Ich will überhaupt nichts absprechen. Ich weiß nur von all denen, die Jesus gefunden haben, wie sie sagen, nein, es war nicht das, was wir gesucht haben wir nicht gefunden. Paulus schreibt einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 20, alle Opfer sind den Dämonen gegeben. Das ist bei Paulus so interessant, das heißt, ich lese die Stelle nochmal, 1. Korinther 10, Vers 20. Was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Eine harte Aussage. Paulus spricht es ab, auch wenn es die Leute ehrlich meinen. Und wenn man dann sieht, mit welch einer Hingabe, mit welch einer Inbrunst die Leute dort Gott dienen wollen, und sie wissen es gar nicht besser, in der großen Sehnsucht Gott zu finden. Wir kennen die Stellen, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder wie Jesus sagt, auch Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Christus ist die ganze Gotteserkenntnis da. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Die ersten Christen, die missioniert haben, waren ja die Flüchtlinge, die nach Antiochien am Orontes gingen, einer großen Weltstadt. Und das war gar keine organisierte Aktion, sie haben dort einfach erzählt, und die anderen haben ihnen Spitznamen gegeben, so wie es ja so geht, weil immer wieder in dem, was sie erzählt haben, etwas vorkam. Und dort in Antiochien hat man zuerst den Spitznamen für diese Leute, die den Tick haben, immer von dem einen zu reden, Christen gegeben, die von Christus gesprochen haben. Das ist der Christus, der verheißene Messias, das hat ihr Leben erfüllt und das war das Zeugnis der Mission. Und das ist wichtig, dass wir wieder wissen, uns geht es darum, in unserem Volk und in der ganzen Welt, dass von Christus gesprochen wird, und zwar in dieser Weise, dass in Christus Gott unter uns ist, dass wir in Christus die ganze Gegenwart Gottes unter uns haben. Die Diskussionen mit anderen Christen laufen ganz schnell immer auf die Sache hinaus, ja also, dann wollt ihr ja den anderen Leuten keine praktische Hilfe geben. Ich erlebe das ja immer wieder mit unserem Hilfswerk Hilfe für Brüder, dass dann Leute kommen, also die einen, das sind die radikalen Feministen, die sagen dann, ihr seid gegen die Schwestern, weil ihr Hilfe für Brüder nennt. Und dann sage ich immer bloß, Jesus hat auch gesagt, was ihr diesem getan habt, einen unter meinen geringsten Brüdern. Und Jesus denkt nicht so viel an den Unterschied von Mann und Frau. Es gibt auch eine Architektenkammer und eine Bundesärztekammer und nicht Bundesärztinnen und Ärztekammer. Das ist verrückt, gibt es am Englischen nicht so eine Deklinierung nach dem Geschlecht. Aber das ist den Feministen wichtig. Und die anderen kommen und sagen, aha, ihr tut ja bloß etwas für die Verkündigung. So, nein, nein. Sondern wenn wir die Christen in der dritten Welt fragen, und zwar in den schlimmsten Notgebieten, wo die größten Hungersnöte sind, ist ganz überraschend, dass die geistlichen Fragen die wichtigsten sind. Und das verstehen unsere satten Mitbürger nicht mehr und auch Mitchristen nicht mehr. Mein Vater war im Kriegsgefangenenlager in Frankreich, im Hungerlager, der hat nichts zu essen. Aber er hat bis an sein Lebensende ein Testament aufgehoben, das stand drauf, durch YMCA überreicht, das war ihm das Liebste. Dort ist ihm das Evangelium nochmal ganz groß geworden, als alle irdischen Güter weggezogen waren, als sie nimmer wussten, mit was sie sich ernähren sollten. Und in den Slums von Indien ist das die Frage, wo ist eigentlich Gott? Natürlich brauchen die Leute Medikamente und Schulbildung und vielleicht einen Kleinkredit, um ein Gewerbe aufzumachen. Und das sollten wir ihnen ja alle auch geben. Das schließt sich ja nicht aus. Aber die Leute sagen, wo ist denn Gott? Hat Gott uns denn verflucht? Und wenn Sie den Hinduismus angucken, dann hören Sie nur noch, dass Gott mit den hohen Kasten ist, mit den Brahmanen, und Sie sind ja Kastenlose. Sie können ja gar nicht zu Gott vorstoßen. Sie sind ja ausgestoßen in Ihrer eigenen Religion. Die hinduistische Religion ist ja eine ganz unterdrückerische, rassistische Religion, die die Menschen unterdrückt. Das muss einem ja mal bewusst werden. Und diese Leute, die hungern nach dem Evangelium, Gottes Liebe sucht dich. Und Jesus macht keinen Unterschied nach Kasten. Und du bist ihm so wichtig wie ein Brahmane. Er liebt dich und er sucht dich, er geht dir nach. Und das ganze Evangelium findet etwa in Indien einen so bereiteten Boden, weil die Menschen sonst gar keine Hoffnung mehr in ihrer Religion haben. Und Jesus genau zu den Leuten, die ganz unten sind, geht und ihnen die ganze Gottesfülle schenkt, dass Jesus Wohnung machen will in solchen Menschen. Das ist doch eine Botschaft, ein Evangelium. Noch nie hat ein Inder in einem Slum einen Evangelisten angegriffen. Noch nie. Weil die hungern nach der Botschaft. Wenn es in Indien zu Übergriffen kommt, kommt es immer von den radikalen Hindus, und das sind immer Leute der oberen Kasten. Aber nie von den Armen unten in den Slums, von den Kastenlosen. Nie. Das muss man wissen, da ist der geistliche Hunger groß. Und gerade in den Katastrophen, wir haben es in den Kriegszeiten erlebt, ist die Frage wieder da, ist denn Gott noch bei uns mit seiner Liebe? Können wir ihn denn noch finden? Und darum ist so wichtig, das Evangelium weiterzusagen und zu bringen, dass wir soziale Hilfe geben, das schließt das ja nicht aus. Aber zunächst fängt es damit an, dass wir uns wieder bewusst machen, was Mission bedeutet. Es gibt kein anderes Heil. Es gibt kein anderes Heil als Jesus allein. Mein zweiter Punkt, alle Macht gehört Jesus. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn zu ihm geschaffen und es besteht, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Waren Sie mal in Kolossä, ist ganz wichtig. Man macht ja heute Türkei-Reisen, solange Israel nicht mehr so beliebt ist bei den Reisegruppen und solange das auch so günstig zu reisen ist. Kolossä ist ja nicht mehr ausgegraben worden. Es liegt ja etwa 17 Kilometer von Laodicea entfernt. Das sind ja die drei Gemeinden gewesen. Dort bei den heißen Quellen von Pamukkale. Und Kolossä, was war das für eine Gemeinde? Die haben ja immer versucht, mit den Ordnungen der Welt zu leben. Ich will ein ganz einfaches Beispiel vielleicht machen, damit man es sich verdeutlichen kann. Gehen Sie mal heute durch die Großstädte und gucken Sie im Schaufenster an, wie groß die Esoterik-Ausstellungen in den Buchhandlungen sind. Das ist eine Schande. Wie die Esoterik vorwärts. Da geht es immer um die Kräfte des Alls, mit denen man im Einklang, und um die Gestirne, um die Steine, um die Farben. Man muss irgendwo mit den Allen in Harmonie leben, mit den Mächten und Gewalten. Und der Paulus erinnert die Gemeinde, die da versucht war von dieser Esoterikwelt. So lassen Sie mich mal sagen, damals war es die Welt der Gnosis, aber ganz ähnliche Gedanken, man könnte auch Anthroposophie zum Teil dahin drücken. Und sagt, aber Christus ist der, der über allem steht. Du brauchst dich nicht an diese irdischen Mächte zu halten. Jetzt noch ein ganz anderes Wort aus der Mission. Da sind ja die Mächte noch ganz anders da. Ich erkläre es gern mit dem Albert Schweitzer. Der war ja ein Mensch, der nicht an Jesus glauben konnte. Albert Schweitzer war ja überzeugt, dass Jesus ein gescheiterter Mensch war, der in den Speichen der Weltgeschichte zerrissen wurde. Zerfetzt wurde, wie er sagt. Aber das Beispiel von Jesus soll weitergehen, und darum hat Albert Schweitzer sich entschieden, an den Okowe zu gehen und Gutes zu tun, wie Jesus. Albert Schweitzer hat nie an Jesus glauben können, aber wenn Sie seine Biografie nochmal lesen, die er selber geschrieben hat. Neulich habe ich sie das erste Mal in der Hand gehabt, da war ich schockiert, wie Albert Schweitzer sagt, die Afrikaner haben eine solche Angst vor den Dämonen und Mächten. Wenn das die Europäer einmal sehen würden, dann würden sie alles tun, da würde jedoch ein Freund der Mission werden, denn gegen diese Mächte kann man nur mit dem Evangelium angehen. Das hat einer gesagt, der selber nicht dran geglaubt hat. Albert Schweitzer. Aber das Evangelium ist die einzige Kraft, die gegen diese Mächte angehen kann. Das ist die Verzauberung, das ist Schicksalsglaube, das ist für die Afrikaner ganz arg schwer, dass alles von den dunklen Mächten bestimmt ist. Dann ist die dunkle, die schwarze Magie, die alles in der Hand hat. Einer hat zu mir einmal gesagt, bevor er Christ geworden sei, hat er gesagt, ich habe in meinem Leben nichts getan, ich habe nur immer aus Furcht vor der schwarzen Magie mich entschieden, welchen Weg ich gehen soll. Bin zum Zauberer gegangen, gesucht. Und Albert Schweitzer sagt, man kann es nur mit einem Liedvers umschreiben. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Von Paul Gerhard in dem Vers. Ich habe mich gewundert, dass Albert Schweitzer das noch geahnt hat. Aber wie viel mehr müssten wir es wissen, die wir doch Jesus kennen, dass die Kraft Jesu sich zeigt in der Befreiung von den bösen Mächten. Und darum ist doch die Bekehrung so wichtig, indem man sich lossagt. Und darum ist es gerade in der Mission so wunderbar. Es hat mir immer geholfen, der ich in der Heimatgemeinde 40 Jahre lang war, wenn man aus den Briefen das den Leuten sagen konnte, auch bei uns ist so ein klarer Schnitt nötig, wie die Leute Angst haben, wieder zurückzufallen, wie sie sogar Angst haben, ihren Kindern die alten heidnischen Namen zu geben. Da nennen sie ihre Kinder plötzlich Martin Luther oder Gottfried oder irgend sowas. Wir sagen, da braucht doch keine europäischen Namen geben. Wir wollen nimmer das Alte, weil das war so furchtbar, dieses Heidentum. Und das wollen wir hinter uns lassen. Dieser Bruch, der sein muss, die Herrschaft Jesu über diese Mächte und Gewalten. Aber wir wissen doch, dass es wirklich Mächte gibt. Wissen Sie das noch? Mächte und Gewalten. Sie sind heute Morgen aufgestanden, haben ihre Haare in Ordnung gebracht, sich gewaschen. Wissen Sie, dass in der Hölle schon Großalarm war? Ist doch klar, der Teufel will doch unseren Glauben durcheinander bringen. Wie hat Jesus von der Realität des Teufels gesprochen? Ich bin nicht da, um Ihnen heute was vom Teufel zu erzählen, wir wissen es doch. Unsere Predigten sind oft oberflächlich geworden, aber ich schätze immer die alten Texte, die wir gelernt haben. Luthers Morgensegen, dass der böse Feind keine Macht an mir nehme. Oder der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Toten, von der Gewalt des Teufels. Wenn ich nicht unter Jesus stehe, werde ich geritten von dunklen Mächten. Und wenn einer unter uns sagt, bei mir ist es keine Gefahr, soll er aufpassen. Kann eine halbe Stunde sein und dann sind wir in dunkle Abgründe gerissen. Und er kann unsere Gedanken verfinstern, unsere Seele kann er verfinstern. Darum sind wir so froh, dass Jesus der Sieger ist über die Mächte. Und das ist in der Missionsarbeit ganz arg wichtig, dass wir das verkünden. Wir brauchen nicht mehr diesen Mächten zu folgen, überhaupt nicht mehr. Die haben kein Anrecht auf uns. Es gibt ja unter Evangelikalen auch manche, die immer wieder so Geschichten erzählen, sagen, vielleicht hat eine Oma, Entschuldigung, Oma hin, Oma her. Wenn du an Jesus glaubst, hat der Teufel keine Macht mehr. Wenn du den Namen Jesu anrufen kannst, hat der Teufel keine Macht mehr. Ja, aber wenn da irgend, macht gar nichts aus. Der Luther hat ja so schön gesagt, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Wurm sind, ich gehe hinein, er hat keine Angst gehabt. Das lernt man der Mission. Ich fürchte mich nicht mehr auch vor aller offenen Macht. Und das macht gar nichts aus. Also wir wollen vor diesen Mächten gar nie irgendwelche Angst haben, weil wir von dem Sieg Jesu wissen und von seiner Macht. Ja, ein Missionslied heißt doch, und brich in Satans Reich mit Macht hinein. Wir wissen, dass es darum geht, wir sind, ja das ist doch der Vers davor, Vers 13 in Kolosser 1. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Bist du drin, ist Jesus heute dein Herr. Steht was dazwischen, das ist wichtig. Ich schreibe jeden Monat unseren Missionaren, wir haben 150 Einsmassungen unter Familien draußen, immer wieder einen Brief und sagt das. Das Wichtigste ist, dass zwischen euch und Jesus gar nichts dazwischen sein kann. Alles andere ist nicht wichtig. dass ihr ganz ungebrochen bei Jesus seid, dass ihr eure stille Zeit habt, dass ihr beten könnt. Und wenn irgendwas ist, sage ich, das nächste Flugzeug nebenan kommt, Seelsorge suchen, wenn du es nicht vor Ort regeln kannst. Das nichts, sonst geht es unter. Sonst geht eine Missionsunternehmung in die falsche Richtung raus. Es ist kein, nicht irgendwie ein, wie sie so, vergnügliches Ding da draußen, eine Hilfsaktion oder so. Sondern es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das müssen wir immer wissen. Wenn ich, ja, da hat es früher so schöne Lieder gegeben, ein Streiter Christi sein will, ein Streiter Christi. Paulus redet von der Waffenrüstung, wie wir da kämpfen müssen. Und da ist mir wichtig, alle Macht hat Jesus. Und wir brauchen nichts mehr von den dunklen Mächten zu sagen. Wir wollen das auch nicht zum Thema machen, sondern wir wollen das wissen. Und gerade dort, wo die Mächte so aktiv sind, ist oft originell, wenn man irgendwo in einer asiatischen Stadt ist, frage ich immer die Christen dort, darf ich den Hindu-Tempel angucken? Und einige sagen, du darfst da nicht hineingehen. Und andere sagen, oh doch, guck das an, mach ein paar schöne Fotos. Da sieht man, welche Mächtigkeit haben diese Geister. Die anderen sagen, Mensch, wenn der reingeht, der wird ja davon gepackt. Für uns ist es halt eine touristische Sache, denn wir glauben ja nicht dran. So, wo ich in Christus bin, haben die Mächte keine Bedeutung mehr. Ist doch klar. Das macht, nimmt mich ja nicht gefangen. Kann ja auch durchlaufen. Nimm mich nicht gefangen, denn sie haben keine automatisch magische Macht, weil das Blut Jesu Christi mich frei macht von allen dunklen Mächten. Und hier steht es da, dass Christus der Herr ist über alle Mächte, Herrschaften oder Gewalten. Keine Schicksalsmacht kann mich bestimmen. Ich kann jetzt auch bei jedem Unglücksfall sagen, der Herr hat es zugelassen. Das sind keine Zufälle. Für die, die in Jesus sind, und das ist ganz arg wichtig, dass wir ein kindliches Vertrauen haben, auch angesichts der schweren Nöte und auch der Gefahren, denen wir in der Mission immer wieder ausgesetzt sind. Wir haben uns so gefreut, wie ein Ehepaar aus Altensteig, junger Förster mit seinen zwei kleinen Kindern in das sehr gefährdete Gebiet nach Halmahera auf den Molukken, wo so viele Christen ermordet wurden, ausgereist ist. Es war für die überhaupt keine Überlegung. Wenn Jesus will, gehen wir. Dann gehen wir dorthin und stehen den Christen jetzt wieder bei beim Aufbau ihrer Häuser und helfen da bei dem Bearbeiten der Wälder und des Holzes und so weiter. Wir haben lang gesucht und dann hat Gott das Wunder geschenkt, dass Leute waren. Und ich habe gesagt, wenn einer Angst hat, soll er nicht gehen. Es hat keinen Wert, wenn einer mit Angst rausgeht. Denn das geht dann nicht weg. Das hat keinen Wert. Er muss wissen, Jesus ist der Herr und Jesus bestimmt mein Leben. Und was geschieht, geschieht zu seiner Ehre und steht unter der Kontrolle Jesu. Und das ist wichtig. Alle Macht in Jesus. Drittens, die Gemeinde ist ein Wunder. Könnt ihr überhaupt noch? Der hat gesagt, ich darf eine ganze Stunde mal, ist ja wahnsinnig. Die Gemeinde ist ein Wunder. Jetzt weiß man, an was denken Sie bei Gemeinde? Denken Sie an Ihre freikirchliche Gemeinde oder an Ihre Gemeinschaft oder an eine landeskirchliche Gemeinde? Jesus hat seine Leute in dieser Welt. Seine Leute. Und wo sie sich versammeln, es gibt ja kein Solo-Christentum. Wir sind immer zu den Schwestern und Brüdern geführt. Lange Steinbauer Höhe, auch auf Freizeit, ist eine Gemeinde. Ein Stück des Leibes Christi, der sich darstellt, auch in den Tagen, wo wir hier zusammen sind. Das werden Sie merken, wie schwer es Ihnen nachher fällt, wenn Sie wieder heimgehen. Weil da ist ein Christusgeheimnis plötzlich da, weil Christus das Haupt ist. Was heißt das? Also, ich habe so einen schönen Bauch, aber auf meinem Pass ist bloß das Bild vom Kopf drin, weil der Kopf entscheidend ist und nicht mein Bauch, obwohl beim Essen liebe ich auch meinen Bauch. Also der Kopf hat ja ganz entscheidende Funktion, vom Kommandos gehen vom Kopf aus. Ich habe es beim Dr. Meyer-Gerber vorhin doch mit Interesse gehört, welche Bedeutung da auch von den zentralen und Schaltstellen und Verbindungen läuft. Der Kopf muss Jesus sein. Das heißt also, in so einer Gemeinschaft, wie wir auch hier sind, ist alles, was von Bedeutung ist, muss von Jesus herkommen. Menschliche Dinge können gar nicht wichtig sein. In einer Gemeinde gibt es ja viele Nöte mit Menschen. Ich kenne gar keine Gemeinde, wo man nicht verstritten ist. Kennen Sie einen, müssen Sie mal sagen. Es gibt es gar nicht. Einer hat mal gesagt, wenn man in ein friedliches Dorf einen Streit reintragen will, muss man bloß zwei Pfarrer hinsetzen. Also so ist auch, so ist zwischen Menschen oft Streit, aber das kommt davon her, wenn wir unsere Befehle nicht von Jesus hernehmen. Und das ist der Segen der Gemeinde. Was wir von Jesus hernehmen, das prägt uns. Verstehen Sie? Das prägt uns und das ist von Bedeutung. In der Gemeinde ist da der Segen da, wo wir einander stärken in der Gemeinschaft mit Jesus. Weil er das Haupt ist, was Jesus wirken kann. Und es gibt sicher viel, was im Licht der Ewigkeit gar keine Bedeutung mehr hat. Und das größte Wunder ist plötzlich, wenn in einer Welt der Religionen eine Jesusgemeinde entsteht. Heute Abend interessant, wie es ganz wenig Regionen es noch gibt. Vor 20 Jahren waren es noch viel, wo es noch keine Gemeinde gab. Heute gibt es ganz, ganz wenig, wo es noch keine Jesusgemeinde gibt. Das ist ganz wunderbar. Und so klein die Gemeinde auch ist, zwei oder drei im Namen Jesu, die sich versammeln, unüberwindlich stark. Darf keiner von ihnen sagen, ich bin ganz allein. Das wäre furchtbar, wenn sie zwei oder drei haben, sich treffen können zum Gebet, auch in einem ganz gottlosen Ort. Das Geheimnis, dass Jesus, das Haupt, uns bestimmen kann. Und darum ist auch das, was wir in der Gemeinde tun, nicht abhängig von dem, was in der Zeitung steht und was sonst gesprochen wird. Also, wir müssen nicht von den Themen der Politik uns bestimmen lassen und von den Wirtschaftsthemen, sondern da gilt eine Ewigkeitsordnung. Und darum ist es so wunderbar, wenn wir das Wort lesen, einfach sagen, jetzt soll Jesus uns das sagen, was er heute uns als das Wichtigste mitteilt. Wenn es nun, wenn wir die Gemeinde mal so vergleichen wollen, dann können wir sagen, es ist ein Krüppelheim. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Halt auch nicht viel von diesen dauernden Themen, wie wir die Gemeinde organisieren, dass sie attraktiv wird. Wir sollen den Leuten sagen, die Gemeinde hat alle Mängel. Ich gehöre doch auch dazu. Wenn ich nicht dazugehören werde, hätte sie weniger Mängel. Sehen Sie, wir gehören doch dazu. Das ist immer bei Leuten so, Brautschau, junge Leute, welche Gemeinde schließe ich mich an? Ich suche eine vollkommene Gemeinde. Ich sage, spätestens wenn du dabei bist, ist sie nicht mehr vollkommen. Also, das ist ganz schockiert, aber Jesus hat auch seine Jünger so gesammelt und der Paulus spricht nicht viel Edle, nicht viel Gewaltige. Die waren doch verletzt, die Korinther, nicht viel Edle. Wir sind doch so edel. Paulus sagt, das ist nicht viel Edle, nicht viel Gewalt, was schwach ist, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die Gemeinde ist ganz kläglich oft, merkwürdigerweise hat Gott auch die Schwächsten oft erst genommen. Leute, die im Leben zu kurz gekommen sind, die vielleicht abstoßend gewirkt haben auf andere Behinderte. Und Gott hat seine Ehre reingelegt, über diesen Menschen seine Herrlichkeit aufleuchten zu lassen. Also das ist sein Triumph in der Gemeinde, wenn er sie sammelt. Und diese Gemeinde hat einen Auftrag, es hat Gott gefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und dass alles versöhnt würde mit Gott auf Erden oder im Himmel und dass er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ganz wunderbar, dass eine Gemeinde mithelfen darf. Auf einmal kann der Bruder Hagen davon erzählen, was dort in Südäthiopien passiert ist. Das ist ein Thema oft, das ich gerne erwähne bei Vorträgen, aber jetzt ist der Bruder Hagen da, der kann dann erst richtig mal losziehen. Bei den Podis, die noch vor 2 Jahren haben sie 1500 Menschen umgebracht im Nachbarstamm. Und dann sagen sie, schickt uns Boten des Evangeliums. Und auf einmal bricht da was auf. Und da entsteht eine Jesusgemeinde. Das sind alle, die haben Kalaschnikows alle rumhängen. Das sind gefährliche Leute, die dort leben. Und da geht es um Tod und Leben. Da ist eine Versöhnung sichtbar. Aber die Versöhnung wird auch zum Beispiel neu, dass man ein Herz hat für Behinderte. Etwas, was mir sonst gar nicht so wichtig ist, aber man darf es erwähnen. In der dritten Welt geht man ja oft sehr grob mit Tieren um. Da ist mir erst aufgegangen, dass selbst der Respekt vor den Tieren was ganz Wunderbares ist. Der Albert Knapp, der Liederdichter, der einen Stuttgarter Tierschutzverein gegründet. Ich sage, dass denen unter ihnen die Tiere mögen. Aber dass man mit der Schöpfung ganz anders umgeht, wenn man von Jesus einen ganz anderen Blick hat, das ist der Grund, warum wir immer wieder sagen, wir schicken Landwirte aus. Ich habe gerade in Malawi einen großen Streit gehabt mit den theologischen Seminaren. Was ist ein Streit? Ich habe gesagt, wenn ihr nicht selber in euren Äckern schafft, gebt ihr ein schlechtes Beispiel im Dorf. Ihr müsst zeigen, dass ihr den Boden bestillt, denn da hungert alles. Und da müssen die Pfarrer nicht im weißen Kragen rumlaufen, sondern der Boden bestillt. Es gibt bei uns auch Dünkel, dass manche sagen, ich bin mir zu gut zum Dreck schaffen. Aber ihr müsst ein Beispiel geben, was heißt, Diener der Menschen zu sein. Und dann die Leute zu sagen, dass uns Gott auch die Gaben gegeben hat. Denn das ist eine ganz schlimme Sache in Afrika, das Häuptlingsdenken. Ich lasse mich bedienen von den Sklaven. Und das hat Jesus durchbrochen. Oh, Bruder Hagen, der weiß auch, wie das oft in vielen drin steckt, die dann bloß oben sein wollen, das Kommando geben wollen. Und das gibt's aber in Deutschland auch. Und das gibt's in unserem eigenen Wesen auch. Dass wir versöhnt würden, dass wir auf einmal anfangen, Leute zu werben im Basisgesundheitsdienst. Dort in Nordmosambik sind 350.000 Menschen und niemand, der medizinische Versorgung macht. Und dann schickt die Krankenschwester, schicken wir raus, die im Dorf Leute anheuert, die den ganz einfachen Basisgesundheitsdienst organisieren und die Impfungen organisieren, dass die Kinder nicht wegsterben und wie das Wasser sauber zu machen ist. Weil das ein Auftrag ist an der Welt, dass man sich um den Schwachen annimmt und um die Aussätzigen und um die Not haben und dass man Liebe übt. Das kommt ja dann in der Gemeinde dazu. Gerade in diesen Gesprächen mit dieser evangelikalen Kirche von Malawi war es interessant, dass wir auf einmal gemerkt haben, in Malawi sind jetzt 7.000 Lehrer in den letzten 2 Jahren an AIDS gestorben. Der Staat bildet jedes Jahr vielleicht 300 aus. Sie wissen, welche Bildungskatastrophe da auf das Land zurollt. Dabei können viele Kinder schon gar keine Schule besuchen, weil es schon gar keine Lehrer gab. 60% der Lehrer sind AIDS infiziert. 800.000 Kinder sind unversorgt, können nicht mal in der Großfamilie mehr versorgt werden. Das sind AIDS-Waisen. Und dass man sagt, das ist doch eine Aufgabe für die Kirche, hier etwas von der versöhnenden Kraft Jesu sichtbar zu machen. Und vielleicht müssen wir auch von uns aus nochmal ganz neu was erfinden, dass wir sagen, wir geben den Pfarrern, die da 6 Kinder bei sich noch zu ihren 7 nochmal aufnehmen, geben wir monatlich einen kleinen Betrag, damit die vor Ort, nicht Waisenhäuser bauen, vor Ort es versorgen und in ihrer Familie integrieren, dass etwas von dieser Kraft Jesus sichtbar wird, von Heilung und Versöhnung, dass die Klüfte zwischen den Stämmen überwunden wird. Das ist in Afrika ganz schlimm. Aber in Europa auch, wenn Sie auf den Balkan schauen. Gott bewahre uns davor, dass es bei uns in Deutschland nicht wieder aufbreche. Aber dass die versöhnende Kraft Jesu, der Friede auf Erden ist, das ist ein Zeichen der gläubigen Jesusgemeinde mit der Tat. Wir müssen bloß die Reihenfolge sehen. Veränderte Menschen schaffen veränderte Verhältnisse. Und genau, das ist ein wunderbares Zeichen. Die kümmern sich auch um die Nöte. Am allerbesten. Niemand kann so gut wie die Leute vor Ort sagen. Die sind die Besten. Die sind die Allerbesten. Die sprechen die Sprache. Die kennen die Leute. Die kennen ihr Volk. Denen helfen wir ein bisschen, dass sie es noch besser machen können. Denen reichen wir unsere Hand. Und sagen, wo fehlt's? Wo können wir euch unterstützen, damit der Dienst noch besser geschehen kann? So, jetzt ist eine Stunde rum und wir haben eine Menge gehört.